Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Kaum einer brachte den Europarat in den letzten Jahren häufiger in die Schlagzeilen als der Tessiner FDP-Ständerat Dick Marty. Er prangerte geheime CIA-Gefängnisse an, er monierte, dass Leute ohne ihr Wissen auf Terrorlisten kämen und sich nicht dagegen wehren könnten. Er warf dem Kosovo-Handel mit den Organen serbischer Kriegsgefangener vor. Und erst gestern präsentierte er einen Bericht über Geheimdienste, der an der Rechtsstaatlichkeit europäischer Demokratien zweifeln lässt. Das war auch sein letzter Bericht im Europarat. Heute tritt Dick Marty nach 13 Jahren als Abgeordneter in Straßburg ab. Dort ist er jetzt Gast von Susanne Brunner.
Das Tagesgespräch.
Wir sitzen in einem Radiostudio, einem ziemlich farbigen, sieht so aus wie 70er Jahre ein bisschen, irgendwo im Untergeschoss des Europapalastes in Straßburg, also in dem Gebäude, wo Sie, Dick Marty, zusammen mit Abgeordneten aus insgesamt 47 Ländern gewirkt haben, 13 Jahre lang. Gestern war oben im großen Saal Ihr letzter großer Auftritt. Heute ist es ein Tag des Abschieds.
Ja, in der Tat. Ich werde noch einige Kommissionen aber in Paris haben und dann ist endgültig fertig. Das war eine intensive Zeit. Ich habe viel erleben dürfen hier und ich glaube, das war auch eine Bereicherung für meine Tätigkeit in Bern, weil ich glaube, behaupten zu können, dass ich eigentlich nie meine Tätigkeit in Bern aufgegeben habe, um nur mich hier in Straßburg zu konzentrieren. Ich habe auch wichtige Kommissionen in Bern präsidiert, die APK, jetzt die WAC und auch die Rechtskommission früher. Aber eben, ich habe das immer als Bereicherung. Hier hat man ja weniger Zuständigkeit, weniger Macht als in Bern. Kann man sich fragen, ob ein Parlamentarier in Bern auch wirklich Macht hat.
Das aber, kann man sich, ja.
Aber ich glaube, dass die Tatsache, dass man mit Kollegen von anderen Ländern insgesamt, Sie haben gesagt, 47 Länder, das sind alle Parlamentarier, das ist eine unglaubliche Bereicherung. Und was auch eine unglaubliche Bereicherung war, hier in Straßburg, man kämpft für Werte, nicht nur für weniger Steuer und keine Velovignette, sicher alle wichtige Dinge. Aber diese wichtigen Dinge haben wenig Sinn, wenn sie nicht in einen Rahmen der Werte gesetzt werden.
Also einen moralischen Rahmen auch?
Ja, einen ethischen Rahmen, würde ich sagen, ja.
Etwas Wehmut, dass Sie gehen?
Ich glaube, Demut wahrscheinlich nicht, aber ich habe das Gefühl, wie man im Herbst hat. Man sieht die Blätter runterfallen und man hat eine gewisse Melancholie. Die Zeit ist vorbei. Und ich hoffe, dass es geschieht wie in Wirklichkeit. Nach einigen Wochen, man freut sich, dass der Schnee wieder kommt und man wieder Skifahren gehen kann. Ich bin bereit, dass diese Periode jetzt fertig ist. Und ich glaube, es ist richtig, dass man weggeht, wenn man noch ein bisschen Lust hat. Mein Vater sagte immer, man muss von den Tischen weggehen und aufstehen, wenn man noch ein bisschen hungrig ist.
Und das sind Sie noch in dem Fall?
Ja, ich hätte natürlich noch einige interessante Berichte, noch einige interessante Missionen, aber man muss wissen, man muss auch können aufhören. Und ich merke, dass in der Politik, es ist eine ziemlich diffuse Krankheit, dass viele das nicht können. Und das ist ein bisschen schade.
Sie haben das Wort Missionen selbst jetzt gesagt. Wenn Sie zurückdenken vor 13 Jahren, mit welcher Mission kamen Sie hierher oder kamen Sie mit einer Mission?
vor 13 Jahren, ich wollte hier kommen, weil diese Internationalität war für mich sehr attraktiv. Dass man einen Winkel hat, der weitergeht, als man in der Schweiz sonst hat. Dass man konfrontiert mit andere Realitäten, mit anderen Kulturen. Und ich bin am Anfang hier sehr zurückhaltend. Ich habe vor allem geschaut, viel gehört. Ich habe mich nicht sofort so ganz aktiv in Berichte schreiben und so. Da wollte ich mich imprägnieren lassen und dann hat es begonnen, vor allem in der Rechtskommission. Ich habe die Rechtskommission und Menschenrechtekommission präsidiert und dann ist das Rhythmus immer intensiver geworden.
Das kann man wohl sagen, weil man kann sich wahrscheinlich fast nicht mehr an die Zeit erinnern, an die Dick Marty noch geschwiegen zugehört hat, ganz still war um ihn. Weil, wenn man heute an Europarat denkt, da denkt man an ihren Namen. Ich sah das heute auch, internationale Stationen, Fernseh-, Radiostationen, Medien stehen an, um mit Ihnen ein Interview zu machen. Sie haben gestern Ihren letzten Bericht im Europarat vorgestellt. Geheimdienste entführen, foltern Leute, ohne dass sie jemand kontrollieren kann. Regierungen, die das unter dem Titel Staatsgeheimnis tolerieren. Sie haben CIA-Geheimgefängnisse aufgedeckt, schwarze Listen von vermeintlichen Terroristen angeprangert, immer mehr Menschenrechtsverletzungen. Stellen Sie das fest, seitdem Sie hier sind, dass es immer mehr gibt, seit 9/11 zum Beispiel?
Ja, das ist ohne Zweifel so. Nach den 9/11, wir haben eine deutliche Verschlechterung der Menschenrechte. Und was sehr beunruhigend ist, das geschieht in ein Klima der Gleichgültigkeit. Weil eigentlich man sagt, ja, eigentlich das betrifft nur die Muslim. Und wenn man Muslim sagt, man versteht fast sowieso Terroristen oder verdächtige Terroristen. Und das ist sehr gefährlich. Und ich finde, dass diese Periode erinnert an die Periode der 30er Jahre. Ich sage nicht, dass die Geschichte sich wiederholt, aber es gibt Tendenzen, es gibt Dynamiken, es gibt aber auch Fakten, die wirklich sehr ähnlich sind. Die Finanzkrise, die Wirtschaftskrise, die Notwendigkeit, ein Feindbild zu konstruieren. Damals waren Juden, Kommunisten, Rom, heute sind die Rom immer noch dabei, aber sind die Ausländer, sind die Muslim. Und auch damals, in den 30er Jahren, hat man langsam immer neue Gesetzbestimmungen angenommen, die die Freiheit für gewisse Leute und in gewissen Bereichen Restriktionen gebracht haben. Und niemand hat reagiert. Und man weiß dann, wie es gegangen ist. Und heute habe ich Angst, dass eine ähnliche Dynamik in Laufe ist. Es ist für mich erschreckend, zum Beispiel, dass anstatt den Bin Laden zu verhaften, und das war eine konkrete Möglichkeit, das war keine Kriegsaktion, die waren im Hause und man hätte ihn nehmen können, und nach Amerika bringen und einen Prozess zu machen. Man hat ihn gezielt getötet und dann der Präsident der Vereinigten Staaten sagt, Justice has been done. Ich finde das
Gerechtigkeit wurde getan. Ja,
das finde ich furchtbar. Das finde ich furchtbar, dass ein US-Präsident das sagt und dazu noch ein Rechtsanwalt. Das sind gefährliche, ganz gefährliche Tendenzen.
Es gibt Leute, die sagen, solche Anschläge wie in New York, in Madrid, in London, die wollen wir nicht. Und dafür sind viele dann auch bereit, in Kauf zu nehmen für mehr Schutz. Sagt man, okay, wenn da Verdacht besteht, dann ein bisschen weniger Menschenrechte, dafür etwas mehr Schutz.
Ja, das ist der falsche Theorema. Und die Regierungen versuchen klarzumachen, ja, Sicherheit ist nicht vereinbart unbedingt mit der Freiheit. Und das ist ganz falsch. Sie haben von Madrid gesprochen. In Madrid in der Tat, das war dann auch ein 11, das war den 11. März 2004, war ein schreckliches Attentat in Madrid mit viele, viele Toten. Alle natürlich ganz unschuldig. Der König Juan Carlos hat eine Rede an dem Tag gehalten, eine fantastische Rede, die nichts zu tun hat, weder mit Bush, leider noch mit Obama. Er hat gesagt, Spanien ist natürlich betroffen, aber wir werden reagieren mit Ruhe und in voller Respekt unserer Rechtsordnung. Die Polizei hat die Attentäter identifiziert, verhaftet und die Justiz hat die in einen fairen Prozess verurteilt, sodass man hat diese Terroristen als Kriminelle behandelt. Die amerikanische Politik, die von praktisch allen europäischen Regierungen irgendwie unterstützt worden ist, die haben die Terroristen eigentlich als Kämpfer umgewandelt und dann als Märtyrer. Und die haben kriminelle Instrumente gegen die gebraucht. Und das hat als Folge, dass man denen, diesen Kriminellen, eine Legitimität gegeben hat, die Legitimität gegen einen Staat zu kämpfen, der kriminelle Instrumente braucht. Und das, ich glaube, ist ein Fehler. Italien hat zum Beispiel in den 70er Jahren eine unglaubliche Krise gehabt, wo der Staat in Gefahr war mit den Roten Brigaden. Aldo Moro war entführt, April 78. Und ich erinnere mich ganz genau, es gab Intellektuelle, ja, man sollte, als Moro entführt war, man sollte eventuell denken, das Folter wieder einzuführen in diesen Fällen.
Also es gab ja auch solche Stimmen in der Schweiz. Also
ja,
es gab
natürlich, aber wer hat sich vehement dagegen, wer, nicht so ein irgendein Professor oder ein Politiker, das ist der Generale della Chiesa, der Chef, ein Militär, ein Polizist, der Chef des Antiterrorismus, hat er gesagt, dass dieser Fehler dürfen wir nicht machen. Italien wird den Tod von Aldo Moro überleben, aber Italien wird nie überleben mit der Wiedereinführung des Folter. Wir müssen keine Legitimität diesen Kriminellen kämpfen. Wir müssen gegen diese Kriminelle mit Intelligenz kämpfen. Und interessanterweise hat er Erfolg gehabt, aber er wurde dann am Ende getötet, ermordet von Mafia. Und das sind alle Politiker sprechen immer von Terrorismus. Man vergisst, dass die Mafia, dass die organisierte Kriminalität viel mehr Opfer bringt. Wer verlangt effektive Maßnahmen gegen die Mafia und gegen das organisierte Kriminalität.
Dick Marty, Sie haben vieles aufgedeckt. Am Anfang hat man ja gesagt, ja, also Dick Marty, der hat nicht recht mit den CIA-Gefängnissen, mit diesen geheimen Gefängnissen. Tony Blair war voller Spott und Häme. Und dann gab es dann eben diese Beweise doch. Man könnte sagen, alle im Europarat hier in Straßburg hätten das aufdecken können, hätten sich hinter diese Arbeit klemmen können, aber es waren immer Sie. Also wenn es um Menschenrechte ging, wenn es um Organhandel im Kosovo ging, wenn es um CIA-Gefängnisse ging, wenn es um diese Geheimdienste ging, es waren immer Sie. Warum?
Ja, das weiß ich auch nicht. Tatsache ist, dass wir in ganz komplizierte, schwierige und auch gefährliche Berichte, man ist automatisch zu mir gekommen. Irgendwie muss ich mitverantwortlich sein.
Also Sie müssen das ausstrahlen. Es muss etwas sein, was Sie, was
nein,
Ihnen so wichtig ist, auch zu machen.
Ja, natürlich. Und ich konnte nicht tolerieren, dass man verzichtet, einen solchen Bericht zu machen, weil niemand es machen will.
Und man wollte es nicht machen.
Natürlich, aus Angst, es gibt viele andere attraktivere Berichte, die erlauben zu reisen. Ich glaube, dass Das ist eine elementare Pflicht, dass man gerade diese Fälle verarbeiten, weil die sind wichtig, ich glaube, für uns alle. Heute sind die Muslime die Opfer von diesen Maßnahmen, aber morgen können wir alle sein, die darunter leiden. Es gibt diese berühmte Gedichte von der Pfarrer Niemöller, der Sie wissen, wie das klingt. Und morgen, wenn wir heute nicht reagieren, morgen niemand wird uns mehr verteidigen. Sodass ich glaube, wir müssen uns wirklich für eine Rechtsordnung einsetzen.
Also sagen Sie, das wollte niemand anders machen auch. Also sagen Sie, die Leute im Europarat hatten vielleicht Angst um ihre eigene Sicherheit. Ich meine, Sie mussten auch mal Ihr Haus bewachen lassen oder mit Aufdeckungen. Sagen Sie, dass eigentlich Sie haben es gemacht, was niemand sonst gemacht hätte?
Na, nicht in alle Fälle. In Tschetschenien aber zum Beispiel waren zwei andere Berichterstatter, die aufgegeben haben, und dann habe ich es gemacht. Und lange Zeit, die Russen wollten nicht, dass ich nach Tschetschenien gehe. Und dann am Ende bin ich gegangen. Ich glaube, dieser Bericht ist wahrscheinlich der mich emotional am meisten getroffen hat, weil ich habe viel Kontakt mit den Familien der Opfer gehabt. Und diese Dankbarkeit von diesen Leute, die mit großer Würde und ohne Hass mit mir gesprochen haben, die sagen, sie kommen von weit weg, um uns zu hören. Niemand beschäftigt sich mit uns. Und so, ich habe diesen Bericht auch mit Emotionen geschrieben, und die große Überraschung, und der New York Times hat geschrieben, das war ein kleines Wunder, dieser Bericht wurde von allen Seiten akzeptiert, von Memorial und die russische Delegation, die Hälfte der russischen Delegation hat zugestimmt, die andere Hälfte hat sich die Stimme enthalten. Und das ist sensationell, weil sonst die Russen haben immer gegen diese Berichte. Und wenn Sie den Bericht lesen, der ist natürlich sehr, sehr kritisch mit Russland. Aber ich glaube, die waren dankbar, dass ich versuchte, eine ehrliche und objektive Arbeit. Und
genau das.
Für mich war natürlich eine große Freude am Ende diese schwierige Arbeit, dass beide Seiten eigentlich waren nicht zufrieden, aber dankbar, dass diese Arbeit so gemacht wurde.
Sie sagen ausgewogen. Ihnen wurde ja häufig auch vorgeworfen, ja, wo sind denn die Beweise, Herr Marti? Gerade auch Kosovo, also ich nenne das Beispiel mit Organhandel serbischer Kriegsgefangene unter anderem, aber Kosovo war so etwas, wo sind die Beweise? Und dann hat man sie dann in Zweifel gezogen. Wie arbeiten Sie denn überhaupt? Vor allem mit Leuten reden, weil eigentlich ist ja Beweise sammeln, ist ja eigentlich nicht Ihre Aufgabe.
Nein, das Groteske ist, das sind gerade die Leute, die vermissen haben und verpasst haben, diese Beweise aufzunehmen, die jetzt diesen Vorwurf machen. Aber ich habe entdeckt, dass es eine Menge von Berichten existieren, die über diese kriminelle Tätigkeit, Organhandel ist nur ein kleines Aspekt, aber es gibt Menschenhandel, es gibt Drogenhandel, Waffenhandel, es gibt diese absolute Nähe zwischen Politik und organisierte Kriminalität. Es gibt Leute, die verschwunden sind, und die UCK hat auch eine Verantwortung, aber alle diese Berichte wurden in eine Schublade gesteckt und nichts wurde unternommen, weil man musste eine Wahrheit, eine artifizielle, eine künstliche Wahrheit schützen. Das Böse ist auf dieser Seite und das Gute ist auf dieser Seite. Dass das Böse auf dieser Seite war, stimmt auch, aber dass die Trennlinie zwischen Böse und Gute ist noch nicht so klar. Auch die andere Seite hat schlimme Dinge gemacht. Und ich glaube, es gibt keine Zukunft für Kosovo und für die Leute, die so gelitten haben in dieser Region, wenn man nicht eine Vergangenheitsverarbeitung macht, wenn man nicht die Wahrheit sucht. Und heute leider die internationale Gemeinschaft, die sehr mitschuldig ist, hat auch kein Interesse an diesem Wahrheitsprozess teilzunehmen. Aber ich bin optimistisch. Ich glaube, dass die Wahrheit kann man nicht ewig vertuschen. Und eines Tages, wie mit dem CIA-Bericht, ich habe wirklich genossen, diese WikiLeaks-Dokumente der amerikanischen Verwaltung, die Woche nach Woche haben praktisch alle meine Punkte in meine Berichte, die schon 4 Jahre alt sind, völlig bestätigt. Und ich glaube, das wird auch für Kosovo so passieren.
Also nicht einfach nur eine romantische Vorstellung, die Wahrheit kommt irgendwann ans Licht und man kümmert sich dann auch drum.
Ich glaube, man muss sich kümmern, man muss kämpfen. Ich muss sagen, dass es gibt viele Leute auf dem Terrain, die diese Arbeit machen. Ich habe wirklich nicht den Eindruck, dass ich etwas außerordentlich gemacht habe. Eigentlich habe ich nur meine Pflicht gemacht, aber ich habe viele Leute in Tschetschenien, in Kongo, in den Balkanen, die sich einsetzen für den Schutz der Rechte ihrer Mitbürger, die jeden Tag das Leben riskiert. Ich habe auch Leute kennengelernt, die ermordet worden sind. Ich denke an Natascha Stemirova, eine unglaubliche Frau, die sich so eingesetzt hat für die Freiheit der Frauen in Tschetschenien. Sie hat mich noch ein Mail geschickt am 14. Juli. Ich komme nach Paris. Ich hatte sie eingeladen für ein Hearing. Am 15. wurde sie ermordet. Und natürlich hat man die Täter nie erfassen können.
Also die Arbeit hier in Straßburg auch verbunden mit vielen Menschen, mit menschlichen Schicksalen.
Ja, das ist natürlich, ich möchte nicht sagen, das Interessanteste, aber ich glaube, man muss bewusst sein, dass diese Menschenrechte, diese Regeln haben immer, das sind nicht abstrakte Normen. Es gibt menschliche Existenz, menschliche Destin, wie sagt man?
Schicksale.
Und ich glaube, man muss überhaupt nicht die Menschenrechte als Religion umwandeln, als laizistische Religion. Nein, das ist, sich für seine Mitmenschen zu engagieren. Und die Mitmenschen können morgen die eigenen Kinder sein oder die Kleinkinder. Und ich glaube, es ist unsere elementare Aufgabe, sich für eine bessere Welt zu engagieren.
Im Europarat sind Sie fertig. Einiges haben Sie erreicht, vieles sicher nicht. Es gibt sehr viel zu tun. Man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass Dick Marty einfach abtritt, wenn jetzt auch vielleicht den Europarat und dem Ständerat. Sie sind ja bei der Weltorganisation gegen Folter. Dort geht es weiter für Ihren Kampf für Menschenrechte.
Ja, ich bin auch bei Helvetas Entwicklungshilfe. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig eigentlich. Es ist ein echter Skandal, dass ein Teil der Welt so reich ist und es gibt Leute, die verhungert. Es ist ein Skandal, dass in Somalia so viele Leute jeden Tag verhungern. Und das ist nicht Terrorismus, offiziell in der Regierungssprache. Aber seit Jahren, es gibt Leute, die dort Waffen liefern. Was hat man gegen diese Leute gemacht? Das ist viel schlimmer als alle terroristischen Attentaten eigentlich. Damit möchte ich nicht sagen, dass Terrorismus nicht ungefährlich ist, dass man nicht gegen Terrorismus kämpfen muss. Aber Terrorismus muss nicht ein Vorwand sein, um nur die Freiheit zu begrenzen und nicht zu unternehmen gegen die größte Gefahr für unsere Demokratien. Und die größten Gefahren sind Korruption, das ist Menschenhandel, das ist Waffenhandel. Das sind die größten Gefahren.
und Gleichgültigkeit.
Ja, und dazu natürlich die Gleichgültigkeit. Und das ist das Schlimmste, würde ich sagen. Diese Unfähigkeit, sich zu, wie sagt man auf Deutsch,
sich aufzuregen, sich zu enervieren. Sich,
ja, ja. Dass man Empörung. So einfach passiv zuschaut. Und dann schauen wir andere Bilder und hat man die ersten Bilder schon vergessen. Ich glaube, nein, das geht doch nicht.
Sie kämpfen dafür weiter. Dick Marty, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Ein Appell gegen Gleichgültigkeit, das war das Tagesgespräch aus Straßburg. Susan Brunner hat dort mit Dick Marty gesprochen, weil er heute nach 13 Jahren als Abgeordneter im Europarat zurücktritt. Auch als Ständerat tritt Dick Marty nicht mehr an.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.